Bete, denn Gott erhört dein Gebet. Darum soll es heute gehen. Wir haben vorhin in einem Lied gesungen, wir möchten immer mehr wahre Beter sein. Und wenn dieser Tag dazu dienen kann, dass wir immer mehr wahre Beter werden, dann ist Freude im Himmel darüber. Ich freue mich auch über die Losung des Tages, den Wochenspruch, hat Udo schon vorgelesen, der passt auch ganz genau zu diesem Thema heute. Aber auch die anderen Verse, ich weiß nicht, wer von euch das schon gelesen hat. Da steht in Jona 2, Vers 8, Jona im Fisch, das war auch nicht ganz einfach. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir, o Gott. Und in Römer 10, Vers 12 steht, er ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Passt also ganz genau. Und unser Predigt heute kommt ja aus Jakobus 5, der Vers 16b. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Darauf wollen wir heute etwas eingehen, uns das etwas mehr näher betrachten. Open Doors versteht sich als Gebets- und Hilfswerk. Nicht nur als Hilfswerk, sondern der Gründer von Open Doors hat dieses Fundament bei Open Doors gelegt. Das Gebet ist ganz entscheidend. Und wir haben auch in unserem Team bei Open Doors in regelmäßigen Abständen Gebets- und Bildungstreffen. Und auch wir persönlich, meine Frau und ich, beten eigentlich immer mehr, immer intensiver, weil uns die Brüder und Schwestern, die uns jetzt vielleicht noch so ferne sind, immer näher kommen. Wir sind immer mehr betroffen davon und merken, ja, wie soll ich sagen, wir setzen unsere Prioritäten anders. Wir verstehen uns als Sprachrohr für unsere verfolgten Brüder und Schwestern und möchten Gebetspartner für sie gewinnen. Auch das ist ein ganz großes Anliegen, dass viele von uns heute sich das aufs Herz nehmen. Und anfangen zu beten. Und das Gebetsmagazin, das auf euren Stühlen liegt, ist dazu eine gute Hilfe, dass es keine Eintagsfliege bleibt. Meine Frau wird nachher noch mehr dazu sagen. Fürbitte soll unser Thema sein. Fürbitte. Beten für die, die in Not sind. Wie können wir zu Fürbittern werden, die nicht nur heute, sondern alle Zeit beten, wie die Schrift sagt. Ist das nicht zu viel verlangt? Haben wir nicht auch genug Probleme? Ja, ihr Lieben, wir haben auch unsere Probleme. Natürlich, Krankheit, Sterbefälle, Unfälle, Arbeitslosigkeit, was auch immer. Wir haben auch unsere Probleme. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber wir haben auch Hilfe, ihr Lieben. Wir haben Hilfe in der Gemeinde, wir haben Hilfe in der Verwandtschaft, wir haben Hilfe von Ärzten und so weiter und so fort. Aber viele unserer Brüder und Schwestern in der Welt haben keine Hilfe. Sie sind allein, isoliert, auch als Gemeinden. Sie treffen sich im Untergrund. Sie haben keine Hilfe. Wir haben gerade jetzt erfahren, von Nordkorea kürzlich wurde eine Untergrundgemeinde entdeckt. Man hat die drei, von denen man glaubte, dass sie die Leiter der Gemeinde sind, sofort erschossen. Die anderen 20, es war eine kleine Untergrundgemeinde mit 23 Menschen, hat man ins Konzentrationslager gesteckt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie Menschen mit Menschen umgehen können. Es ist einfach nur schrecklich. Und sie brauchen unsere Hilfe. Sie brauchen unsere Fürbitte. Was heißt das denn jetzt? Wie können wir denn zu Fürbittern werden? Fürbitte, ihr Lieben, ist mehr eigentlich noch als Gebet. Ja, mehr sogar noch als ernsthaftes Gebet. Der Fürbitter identifiziert sich mit denen, für die er bittet, als wäre er es selbst. Das kennen wir ja schon so von uns auch, wenn nahestehende Angehörige krank sind oder was, dann geht uns das so zu Herzen, dass wir es manchmal körperlich selber spüren. Und je näher uns unsere verfolgten Geschwister kommen, desto näher geht's auch unserem Herzen. Erstmal ist das noch weit weg. Der Fürbitter identifiziert alles, er wirft alles, was er ist und tun kann, in die Waagschale in seiner Identifikation. Er ist letztlich sogar bereit, sein Leben für die zu geben, für die er bittet. Ist das übertrieben? Nein, es ist nicht übertrieben. Bruder Andrew hat unzählige Male, der Gründer von Open Doors, der noch lebt, der 83 Jahre alt ist und noch aktiv ist, unzählige Male sein Leben aufs Spiel gesetzt für seine verfolgten Geschwister. Und auch wir, als wir 2006 in den Jemen gegangen sind, wussten nicht, ob wir wieder zurückkommen. Wir haben in gewisser Weise auch unser Leben aufs Spiel gesetzt. Wir haben mit unseren Kindern gesprochen und gesagt, was sie machen sollen, was sie tun sollen, wenn wir nicht mehr zurückkommen. Unser strahlendstes Bild ist Jesus selbst. Gott sagt über ihn prophetisch durch Jesaja, in Jesaja 53, Vers 12, darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben. Dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Jesus hat für die Übeltäter gebeten. Herr, selbst am Kreuz noch, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Er hat für die Übeltäter gebeten, ist ihnen gleichgerechnet worden und hat sein Leben in den Tod gegeben. Wofür? Für uns. Für uns, für die Übeltäter. Wir waren alle Übeltäter, bevor wir Christen geworden sind. Vielleicht sind wir manchmal heute noch Übeltäter. Wozu hat er sein Leben in den Tod gegeben? Um uns zu erlösen von der Macht der Sünde und zu erretten vor der ewigen Verdammnis. Was für eine innere Haltung. Was für eine innere Haltung. Diese innere Haltung, diese innere Bereitschaft, für uns zu leiden und für uns zu sterben, bestimmte die Art und die Intensität seiner Fürbitte. Und er ist gestern und heute und in aller Ewigkeit derselbe. Er bittet auch heute in der gleichen Art und Intensität vor dem Thron des Vaters für uns und für unsere verfolgten Geschwister. Das können wir in Hebräer 7,25 nachlesen. Auch Mose war bereit, aus dem Buch des Lebens gestrichen zu werden, um sein Volk zu retten. Streiche mich aus dem Buch des Lebens und lass mein Volk nicht verderben. Aus dieser Gesinnung heraus ist er für sein Volk in den Riss getreten. Das können wir in 2. Mose 32, Vers 32 nachlesen. Ebenso auch Paulus. Auch er war bereit, sein Leben zu geben für die Gemeinde. Und hat aus diesem Grund heraus, aus diesem Geist heraus gebetet. Aber auch umgekehrt. Wenn die Gemeinde gebetet hat, geschahen Zeichen und Wunder. Als Petrus aus dem Gefängnis befreit wurde, das war ein Ergebnis des intensiven Gebetes der Gemeinde. Die Gemeinde versammelte sich einmütig im Gebet und betete Tag und Nacht. Und was geschah? Der Engel des Herrn kam zu Petrus, die Fesseln fielen ab, die Tore öffneten sich und Petrus war frei. Auch heute gibt es Christen mit der gleichen Gesinnung. So hat zum Beispiel Pastor Haikov Sepian aus dem Iran für seinen Kollegen Mehdi Dibac gebeten, der im Gefängnis saß und die Todesstrafe zu erwarten hatte, weil er nicht abgelassen hat, Jesus zu bezeugen und zu bekennen. Und er hat dieses Unrecht in der Weltöffentlichkeit bekannt gemacht, dafür gesorgt, dass es in die Medien kam. Und der iranische Staat kam unter Druck und musste Mehdi Dibac freilassen. Aber der iranische Staat, das Ayatollah-Regime, rächte sich auch. Beide wurden hinterher irgendwann gekidnappt, grausam gefoltert und ermordet. Beide. Beide mussten den Märtyrertod sterben. Hatte Gott ihre Gebete und die Gebete der Gemeinde nicht erhört? Doch, aber auf andere Weise als gedacht. Seine Gedanken sind höher als unsere. Wir denken und beten meistens, Herr, befreie ihn doch aus dem Gefängnis. Herr, lass ihm kein Leid geschehen und so weiter. Und das ist ja auch richtig. Das ist nicht falsch. Aber ich glaube, dass Jesus am Throne Gottes in erster Linie so gebetet hat. Vater, mach sie stark im Geist, dass sie meinen Namen nicht verleugnen, dass sie ihren Peinigern vergeben und sie sogar lieben können. So wie es in der Schrift steht. Und so kam es auch. Sie blieben standhaft und haben Jesu Namen nicht verleugnet bis in den Tod. Schrecklich? Ja, einerseits schrecklich. Für die Betroffenen selber und auch für die Angehörigen. Schrecklich. Für die Gemeinde. Schrecklich. Einerseits. Aber andererseits haben sie geistlich gesehen einen wunderbaren Sieg errungen. Und ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod, wie ich schon sagte. Nun sind sie in der Herrlichkeit beim Herrn und dürfen schauen, was sie geglaubt haben. Sie sind Diamanten in seiner Krone. Kein Leid mehr, kein Schmerz, keine Angst, nur ewiger Friede und unaussprechliche Freude. Das ist ein starker Trost für die Angehörigen und für die Gemeinde. In der Folge, ihr Lieben, in der Folge kamen ganz viele iranische Moslems zum Glauben, bis heute. Das ist die Frucht. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Gemeinde in diesen Ländern. Man schätzt, dass täglich etwa 500 Moslems im Iran zum Glauben an Jesus kommen. Das ist die Frucht. Und das ist die Frucht der Gebete. Die Schrift fordert uns auf, so gesinnt zu sein wie Jesus. Sie sagt, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Das lesen wir in Philipper 2 ab Vers 5. Ich will das mal eben vorlesen. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie andere Menschen erfunden und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Was hatte er davon? Lesen wir weiter ab Vers 9. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erde, auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes. Das war die Frucht. Er sitzt zur Rechten der Kraft und hat seine Feinde zum Schemel seiner Füße, wie die Schrift sagt. Er wusste, was nach dem Leiden auf ihn wartet und sagte zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht vor seinem Leiden. Euer Herz erschrecke nicht. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und ich werde hingehen, euch eine Stätte bereiten. Und wenn ich euch eine Stätte bereitet habe, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ein starker Trost. Das können wir in Johannes 14 in den Versen 1 bis 3 nachlesen. Das war die Gesinnung Jesu. Und das ist die Gesinnung Jesu bis heute. Und wir sollen so werden wie Jesus. Das sagt die Schrift. Wie bekommen wir eine solche Gesinnung? Indem wir uns eins machen mit ihm und mit unseren leidenden Brüdern und Schwestern. Das ist eine Frage der Betroffenheit, wie ich schon sagte. Lassen wir uns betroffen machen? Betroffenheit weckt in uns den Wunsch, etwas zu tun. Und das Wichtigste, das wir tun können, ist das Gebet, ihr Lieben. Wenn wir bereit sind, alles hinzugeben, dann bekommen wir diese Gebetsgesinnung. Aber so muss man weiter fragen, woher kommt denn diese Bereitschaft, alles hinzugeben? Ich glaube, wenn wir verinnerlicht haben, wer wir in Christus sind, was uns in ihm geschenkt ist, wozu wir von Gott berufen sind und welches die Herrlichkeit ist, die auf uns im Himmel wartet, dann setzen wir unsere Prioritäten richtig, ihr Lieben. Dann wird uns das Reich Gottes immer größer und unser kleines Reich immer kleiner. Weißt du, wer du in Christus bist? Du bist kein armes Menschlein. Du bist eine Königstochter, ein Königssohn. Du bist Priester und Prophet, so sagt es die Schrift. Wir sprechen vom allgemeinen Priestertum. Schämst du dich des Evangeliums? Schämst du dich deines Herrn und Heilandes Jesus Christus? Du brauchst dich nicht schämen. Diejenigen, die ihn nicht haben und vielleicht lachen oder spotten, das sind doch die Armen. Du brauchst ein anderes Bewusstsein, wenn du da Probleme hast. Mein Bewusstsein ist, ich weiß, wer ich bin in Christus. Und die Menschen, die Jesus nicht haben, das sind die Armen. Das sind die Armen. Die brauchen den Weg, die brauchen die Wahrheit. Das ist der Punkt. Du brauchst kein höheres Selbstbewusstsein. Du brauchst ein höheres Christusbewusstsein. Ich wiederhole den Satz nochmal. Du brauchst kein höheres Selbstbewusstsein, du brauchst ein höheres Christusbewusstsein. Das Selbstbewusstsein kommt dann von ganz alleine. Die wahre Fürbitte führt uns in den geistlichen Kampf, der nur gewonnen werden kann, wenn wir brauchbare Streiter unter der Regie unseres Königs sind. Dieser Kampf ist uns verordnet und unausweichlich, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen. Hier vielleicht nicht so dramatisch und dort sehr dramatisch, Jesus sagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Je klarer du zu Jesus stehst, desto mehr Wind kriegst du von vorne. Das ist schon immer so gewesen. Aber wir müssen keine Angst vor Verfolgung haben. In der Verfolgung ist der Herr uns näher, als wir es je in einer normalen Nachfolge erleben können. Das bezeugen uns unsere verfolgten Brüder und Schwestern immer wieder. Ich weiß nicht, wer von euch auf dem letzten Open Doors Tag im November dabei war. Da war eine Zeugin Jesu, eine Märtyrerin, die Schreckliches überlebt hat, Helen Berhane aus Eritrea. Ich kann da jetzt weiter nicht drauf eingehen. Die hat berichtet, was sie erlitten und erduldet hat. Man kann sich das kaum vorstellen. Man hat sie am Schluss irgendwo in so einen Container geworfen, weil man dachte, da ist sowieso nichts mehr zu retten, die stirbt. Und dann liegt sie da am Boden und plötzlich hört sie sich Loblieder singen. Hey, das ist nicht menschlich, das ist übermenschlich. Das kann nur der Geist Gottes tun. Sie hat die Gegenwart in einer Intensität erlebt, gerade in ihrer größten Not, wie sie es sonst noch nie erlebt hat. Die wahren Fürbitter stellen persönliche Wünsche und Bedürfnisse hintan, um sich mit aller Kraft für die Nöte der Geschwister einzusetzen. Hier in unserem Land und auch in den Ländern der Verfolgung. Sie leiden mit, wie die Schrift sagt, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Sie haben die Verlockungen dieser vergänglichen Welt überwunden und schauen auf das Unvergängliche, auf die Herrlichkeit bei ihm, unserem Heiland. Ihr Lieben, das wird mir persönlich immer größer, die Herrlichkeit bei ihm. Der Blick. In die zukünftige Welt. Sie wissen, wie die Schrift sagt, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was auch in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Unsere verfolgten Geschwister, ihr Lieben, brauchen uns. Wir sind ein Leib, weltweit. Jesus hat nur ein Leib. Sie brauchen unsere Fürbitte mehr als das tägliche Brot. Wenn wir zu unseren verfolgten Geschwistern kommen, ist das Erste, was sie sagen, danke, dass ihr da seid. Du brauchst gar nichts mitbringen. Alleine schon, dass du da bist, ist so eine Ermutigung. Und danke, dass ihr für uns betet. Sag es allen, überall. Danke für eure Gebete. Betet weiter, haltet am Gebet. Und die Situation für unsere verfolgten Geschwister, ihr Lieben, wird ja nicht leichter. Es wird immer dramatischer. Es werden immer mehr verfolgt. Sie brauchen uns und unsere Fürbitte, weil sie das, was sie oft durchleiden müssen, nicht überstehen würden, ohne Jesus zu verleugnen. Das ist ja immer der Punkt. Stehe ich zu Jesus oder stehe ich nicht zu Jesus? Das ist immer die entscheidende Frage. Auch hier bei uns. Auch hier bei uns. Und es hat mich auf der einen Seite sehr beeindruckt, als ich gehört habe, wir waren ja selbst auch in Nordkorea, von nordkoreanischen Geschwistern gehört, also nicht selbst, wir konnten sie ja nicht treffen, aber von ihnen gehört haben, dass sie sich an den Händen fassen, im Kreis aufstellen, wenn sie zur Hinrichtung geführt werden und Loblieder singen. Kann man das menschlich gesehen? Unmöglich. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes kann man das. Und ihr Lieben, die Verfolgung ist nicht die Gefahr für die Gemeinde Jesu. In den Verfolgungsländern wächst die Gemeinde. Die größere Gefahr für die Gemeinde Jesu ist hier unsere westliche Wohlstandswelt, unsere westliche Verführungswelt. Das ist eine viel größere Gefahr für die Gemeinde Jesu. Und deswegen, auch wir müssen beten, auch für uns selbst und für unsere Gemeinde, dass wir den Verlockungen dieser Welt nicht erliegen. Und dass wir uns seines Namens nicht schämen. Es macht mich traurig, wenn ich sehe, dass Christen sich des Namens Jesu schämen. Das macht mich traurig, muss ich ehrlich sagen. Ich will das nicht verurteilen, aber ich will euch ermutigen. Steht zu deinem Herrn und Heiland in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz, in der Verwandtschaft, wo auch immer. Mach kein Geheimnis draus. Der Herr schenke uns dazu viel Gnade und gieße auch aus über uns den Geist der Gnade und des Gebets, so wie er es verheißen hat. Amen.